Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Nachwehen der ersten Runde der Neuwahlen in Frankreich sind unser wichtigstes Thema, denn die extrem rechte Partei Rassemblement National hat die meisten Stimmen geholt. Ein Novum bei unseren Nachbarinnen und Nachbarn. Außerdem sprechen wir live mit unserer Korrespondentin in Washington. Da hat nämlich heute Nachmittag das oberste Gericht Ex-Präsident Trump eine partielle Immunität gegen Strafverfolgung zugebilligt. Was das für den laufenden Prozess gegen ihn bedeutet, ist auch unser Thema. Und Tour de France und Fußball-EM der Männer. Es war nur der erste von zwei Wahlgängen bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich. Aber Marine Le Pen hatte schon gestern genug Grund zu jubeln. Ihre extrem rechte Partei Rassemblement National hat erstmals bei einer Parlamentswahl die meisten Stimmen bekommen, gut 33%. Das Lager des französischen Präsidenten Emmanuel Macron dagegen landete nur auf Platz 3 mit gut 20%, während das neu gegründete linke Bündnis auf knapp 28% der Stimmen kam und damit auf Platz 2. Julia Borutta berichtet aus Paris.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Der Chef des Rassemblement National, Jordan Bardella, hat als neuen Hauptfeind das Linksbündnis Nouveau Front Populaire ausgemacht. Eindringlich warnt er seit gestern Abend davor, dass der umstrittene Anführer der linksradikalen La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Regierungschef werden könnte. Obgleich dies eine Vielzahl linker Politiker dementiert, versucht Bardella mit dieser Angststrategie bei konservativ-bürgerlichen Wählern zu verfangen.
Ich
strebe eine absolute Mehrheit an, um das Land wieder aufzurichten. Ich bin der Einzige, der in der Lage ist, den linken Anführer Jean-Luc Mélenchon zu schlagen. Bardella inszeniert sich als bürgerliches Bollwerk gegen die vermeintlich linken Chaoten. Mathilde Panot, die bis vor der Auflösung des Parlaments noch Fraktionsführerin von La France Insoumise war, wehrt sich gegen die Dämonisierung ihres Lagers. Schuld daran sei im Grunde Präsident Macron. Er sei es gewesen, der im Wahlkampf die Linke für genauso gefährlich erklärt habe wie die extreme Rechte. Diese Logik zeugt doch von einem moralischen Scheitern. Wenn Sie auf der einen Seite Leute haben, die sagen, Hitler hätte nicht genug Zigeuner getötet, dann kann man doch die nicht auf eine Stufe mit uns stellen. Wenn Sie Leute haben auf der extremen Rechten, die sagen, es gebe zwei Sorten von Franzosen, die echten und die, die es nur auf dem Papier seien, dann müssen wir doch aufstehen und uns dagegen wehren, über einen Kamm geschert zu werden. Macron hatte während des Wahlkampfes vor einem Bürgerkrieg gewarnt, sollten das extrem rechte oder das linke Lager an die Macht kommen. Nun aber ist Macron auf das linke Lager angewiesen, um den RN aufzuhalten und wenigstens seine relative Mehrheit im Parlament zu erhalten. Deshalb hat er eine Wende vollzogen. Er hat seine eigenen Kandidaten aufgefordert, immer dann ihre Kandidatur in der Stichwahl zurückzuziehen, wenn ein Linker besser platziert ist, um den RN zu schlagen. Das ist eine krasse Wolte, die nicht alle mitmachen wollen. Etwa Yael Braun-Pivet, Präsidentin des aufgelösten Parlaments. Sie wirft einigen Mitgliedern der weit links stehenden La France Insoumise Antisemitismus vor. Die allermeisten im linken Lager stehen für republikanische Werte ein. Ich kann sie unterstützen, Grüne, Sozialisten, Kommunisten. Aber bei La France Insoumise schaue ich von Fall zu Fall. Tut mir leid, da differenziere ich. Im Präsidentenlager herrscht Katerstimmung nach der ersten Runde der Parlamentswahlen. Stundenlang beratschlagten Macron und seine Minister und Ministerinnen am Nachmittag im Élysée über das weitere Vorgehen. Französische Medien sprechen von einer äußerst angespannten Stimmung. Denn alles scheint verloren aus Sicht der Macronisten. Der rechtspopulistische Rassemblement National steht vor den Toren der Macht. Die Linke ist gestärkt, das eigene Lager nicht nur geschlagen, sondern auch zerstritten. Macron hat die bedingungslose Gefolgschaft seiner eigenen Leute eingebüßt. Nun hofft er, den Karren irgendwie aus dem Dreck ziehen zu können, doch die Lage ist festgefahren. Keine gute Ausgangslage für den erträumten Neustart.
Frankreich am Tag nach der ersten Runde der Neuwahl zur Nationalversammlung. Julia Borutta hat berichtet. Aus anderen Staaten Europas sind besorgte Stimmen zu hören angesichts des Wahlerfolgs des Rassemblement National. Der polnische Ministerpräsident Tusk zum Beispiel sprach von einer gefährlichen Tendenz für Frankreich und für Europa. Wörtlich sagte er, das beginnt wirklich, sich wie eine große Gefahr anzufühlen. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte heute, in Berlin hoffe man weiter auf eine gute Kooperation mit Paris und weiter, wir arbeiten eng und vertrauensvoll mit Frankreich, unserem wichtigsten Partner in Europa, zusammen und so soll es nach unseren Vorstellungen auch bleiben. Stimmen aus der saarländischen Landespolitik fasst Aaron Klein zusammen.
Eine Kurzschlussreaktion von Präsident Macron. So bezeichnete der Fraktionschef der SPD im saarländischen Landtag Ulrich Commerson die Auflösung der französischen Nationalversammlung nach der Europawahl Anfang des Monats. Die guten Kontakte vom Saarland nach Frankreich, sie müssten jetzt umso mehr gepflegt werden. Denn
die Menschen in Frankreich müssen unsere Freundinnen und Freunde bleiben. Politisch muss man aber ganz klar an dieser Stelle Farbe bekennen.
Wichtigster Punkt, der jetzt aus französischer Sicht laut Commerson erreicht werden muss: Die extremen Rechten in Frankreich dürften keine Mehrheit bekommen. Hier habe er einerseits große Sorge, aber die Hoffnung sterbe zuletzt.
Häufig ist es so, dass unsere Freundinnen und Freunde in Frankreich im ersten Wahlgang auch ein bisschen mit der Faust auf den Tisch hauen und im zweiten Wahlgang dann sagen, es darf aber dann doch nicht so schlimm kommen. Das ist aber ein bisschen wahrscheinlich mehr Wunschvater des Gedankens.
Die demokratischen Kräfte müssten sich jetzt zusammentun. Für den CDU-Fraktionschef im Landtag Stefan Toscani könnte das Frankreich aber auch lähmen, sollten die demokratischen Kräfte keine stabilen Mehrheiten zusammenbekommen. Die direkte Zusammenarbeit in der Grenzregion, etwa mit Bürgermeistern, funktioniere noch sehr gut und diese Wahl sei eine nationale Wahl gewesen, keine kommunale. Trotzdem befürchtet er,
dass es dann eine Welle der für Rassemblement National auch auf kommunaler oder regionaler Ebene geben könnte. Aber man, wie gesagt, darf das Kind auch nicht mehr im Bade ausschütten. Nach wie vor haben wir da gute, verlässliche, vertrauensvolle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Wir haben die Hoffnung, dass dann das Schlimmste auch nicht eintritt.
Die Wahl in Frankreich sei auch eine Mahnung an die Politik in Deutschland. Finden Kräfte der Mitte keine Lösungen für die alltäglichen Probleme der Menschen, würden politische Ränder stärker. Rechts wie links, so Toscani. Für den Fraktionschef der AfD im Landtag Josef Dörr verbittet es sich, das französische Wahlergebnis zu kommentieren. Als Demokrat müsse man Wahlergebnisse anerkennen. Was die künftige deutsch-französische Zusammenarbeit angeht, zeigte sich Dörr gelassen.
Für mich bedeutet das nichts. Die Bevölkerung ist dieselbe. Und die wählen halt eben ihre Vertreter und das respektiere ich. Ne? Ehrlich gesagt interessiert mich das auch gar nicht so sehr, weil mich interessiert die Bevölkerung. Das sind unsere lothringischen Nachbarn, die interessieren mich, unabhängig davon, was die jetzt wählen.
Klar ist aber für Dörr, der Rassemblement National stehe vor den Toren der Macht. Noch ist nicht klar, wer die Mehrheit in der französischen Nationalversammlung bekommt. Sollte der Rassemblement National an der französischen Regierung beteiligt werden, kann das auch Auswirkungen auf die deutsch-französische Zusammenarbeit haben. So steht unter anderem im Parteiprogramm des RN, wieder dauerhafte Grenzkontrollen innerhalb der EU einzurichten.
In einem EU-Staat recht weit im Westen in Frankreich hat die extreme Rechte gestern im ersten Wahlgang die meisten Stimmen geholt. In einem anderen EU-Staat recht weit im Osten in Ungarn übernimmt heute ein Rechtspopulist die EU-Ratspräsidentschaft. 6 Monate lang hat Premier Viktor Orban nun den Ratsvorsitz inne. Als Vorsitzender soll er unter anderem Kompromisse ausloten zwischen den Mitgliedstaaten und dem Parlament. Dazu der Kommentar von Oliver Schosch aus dem ARD-Studio Südosteuropa.
Na, das kann ja heiter werden. Am Sonntag, einen Tag vor Beginn der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft, präsentierte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban seine neuen Freunde in Europa. 2 Männer, mit denen er im EU-Parlament eine neue patriotische Allianz bilden will. Da ist zum einen der tschechische Milliardär, Populist und EU-Kritiker Andrej Babiš mit seiner Partei ANO, Aktion unzufriedener Bürger. Und auf der anderen Seite der österreichische FPÖ-Chef Herbert Kickl, der ähnlich weit rechts außen steht wie in Deutschland Björn Höcke. Dessen Partei, die AfD, könnte auch noch etwas später zum neuen Orbán-Bündnis im EU-Parlament hinzustoßen. Aber genau das sind Orbáns neue Freunde in Europa. Es sind nicht die Regierungsvertreter der anderen Mitgliedstaaten, die von Orbán und seinen Ministern nun ein halbes Jahr lang koordiniert werden sollen. Während seiner Ratspräsidentschaft soll Ungarn die EU-Ministertreffen leiten. Ungarn soll zwischen den EU-Staaten, der Kommission und dem Parlament vermitteln. Dabei ist das autoritär regierte Ungarn, das korrupteste Land der EU, selbst der größte Problemfall. Das Europäische Parlament hat gegen Ungarn ein sogenanntes Artikel 7-Verfahren eingeleitet, wegen anhaltender Angriffe der ungarischen Regierung gegen die Grundwerte der EU, gegen die Rechtsstaatlichkeit und die Meinungsfreiheit. Doch Orbán versteht es, dieser Kritik trotzig entgegenzutreten und weiter zu provozieren. So gibt er der ungarischen Ratspräsidentschaft den Titel »Make Europe Great Again«. Dabei erwartet kaum ein EU-Staats- oder Regierungschef ein großartiges Europa unter Orbán. Das EU-Parlament hatte sogar für die Aussetzung der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft gestimmt, was die EU-Staats- und Regierungschefs dann allerdings ablehnten, wenn sie das mal nicht bereuen werden. Was ist nun zu erwarten im kommenden halben Jahr? Viel Streit, Erpressungen, Stillstand und Blockaden. Zoff mit Brüssel ist bekanntlich Orbáns politischer Markenkern. Besonders viel Ärger könnte es über die Tagesordnungen der EU-Ministertreffen geben. Denn die darf Ungarn bestimmen. Ungarn will unter anderem weniger Unterstützung für die Ukraine gegen die russische Aggression. Und Ungarn will eine rigidere Anti-Migrationspolitik, zum Beispiel mit Geldern für Zäune an den EU-Außengrenzen. All das macht Europa nicht großartiger, sondern es wird für Ärger sorgen. Aus Sicht der anderen EU-Staaten müsste das Motto der ungarischen Ratspräsidentschaft Augen zu und durch heißen. Immerhin hat die EU zumindest ein Stück weit vorgesorgt und ein paar wichtige Entscheidungen eilig vorgezogen, wie die Vergabe der Spitzenjobs in der EU und ein Milliardenpaket für die Ukraine. Und es gibt noch einen Lichtblick dieser ungarischen Ratspräsidentschaft. 6 Monate sind eine überschaubare Zeit und Orbán ist berechenbar. Vielleicht kann man das Ganze doch überstehen, ohne dass zu viel Porzellan zerbrochen wird.
Die Meinung von Oliver Schosch zur EU-Ratspräsidentschaft, die Ungarn seit heute für ein halbes Jahr innehat. Das oberste Gericht der USA hat heute eine weitreichende Entscheidung zu Ex-Präsident Donald Trump verkündet. Trump hatte beantragt, ihm absolute präsidentielle Immunität gegen strafrechtliche Verfolgung zu gewähren. Konkret geht es dabei um Trumps Versuche, sich nach seiner Wahlniederlage 2020 an der Macht zu halten, um seine Verantwortung für den Sturm aufs Kapitol. Und Trump wollte eben feststellen lassen, dass er grundsätzlich geschützt sein müsse vor Strafverfolgung, sowohl für Vorwürfe aus der Zeit seiner Präsidentschaft als auch danach. Nun haben die Richter ihre Entscheidung verkündet und die Nachrichtenagenturen schreiben: Teilsieg für Donald Trump. Unsere Korrespondentin Isabel Karas in Washington verfolgt den Prozess. Frau Karas, was haben die Richter heute konkret verkündet?
Also die Richter und Richterinnen am Supreme Court haben mit einer 6-3 Mehrheit entschieden, dass Trump teilweise Immunität genießt, und zwar für offizielle Handlungen während seiner Amtszeit. Heißt, für solche kann er schon mal nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Es wurde aber auch festgelegt, dass diese Immunität nicht für private Handlungen gilt. Auch das hat der Supreme Court entschieden. Nur wo jetzt eben die Grenze ist zwischen Amtshandlungen und zwischen anderen Handlungen, das ist noch unklar. Da verweisen die Richterinnen und Richter wieder an eine niedrigere Instanz. Also das heißt, da muss dann jetzt erst wieder ein anderes Gericht entscheiden, damit irgendwann klar ist, welche dieser Vorwürfe gegen Donald Trump eben Amtshandlungen waren und deshalb in diesem Prozess in Washington vor Gericht dann nicht berücksichtigt werden dürfen.
Und bis wann genau gilt nun diese teilweise Immunität? Also der Zeitpunkt des Sturms aufs Kapitol zum Beispiel, würde das da reinfallen? Also wäre er dafür auch immun?
Das können wir momentan auch noch nicht konkret beantworten. Die Frage bleibt weiter offen und genau deshalb ist das Ganze für Donald Trump auch ein großer Erfolg. Deshalb titeln auch die Nachrichtenagenturen so. Er selbst hat bei True Social in seinem sozialen Netzwerk schon geschrieben: Big win for our constitution and democracy, also großer Sieg für die Verfassung und die Demokratie. Da jetzt ja wiederum ein anderes Gericht diese Entscheidung auslegen muss, verzögert sich nämlich auch das Strafverfahren gegen Trump in Washington immer weiter und wahrscheinlich stand jetzt, sieht so aus, als wenn das Ganze auch erst nach der Wahl im November starten kann.
Wie begründen nun die Richterinnen und Richter ihre Entscheidung von heute?
Ja, das ist sehr ausführlich. Eine sehr ausführliche Begründung ist das Dokument, was dazu vom Gericht hochgeladen wurde. Das habe ich hier gerade vor mir. Das ist 119 Seiten lang. Also da bin ich selbst auch noch am Lesen und ich glaube, allen anderen geht's ähnlich. Wenn ich es aber richtig verstehe, dann gibt es in der US-Verfassung gar keine explizite Passage zum Thema Immunität eines Präsidenten. Und deshalb schreiben die Richterinnen und Richter in ihrer Entscheidung, sie würden jetzt erstmal darauf Bezug nehmen, wie denn das Amt des Präsidenten und auch die Aufgaben, die damit einhergehen, in dieser Verfassung beschrieben werden. Sie folgen, wenn ich das richtig sehe, damit einem Argument von Trumps Anwaltsteam, das nämlich gesagt hatte, eine Entscheidung gegen eine Immunität, die würde dazu führen, dass Präsidenten sich für viele reguläre Amtshandlungen nach einem Regierungswechsel vor Gericht verantworten müssten.
Sie haben es gerade schon angedeutet, die laufenden Verfahren gegen Donald Trump, die werden jetzt weiter verzögert. Also wie kann man sich das vorstellen? Ist da jetzt gerade Verhandlungsstopp sozusagen, so lange bis jetzt die wieder unterste Instanz, an die das obere Gericht heute das Ganze verwiesen hat, bis die entschieden hat? Oder wie kann man sich's vorstellen?
Ja, das ist wirklich so, man kriegt da langsam einen Knoten im Kopf, wenn man versucht, irgendwie den Durchblick zu behalten. Also ich weiß, stand jetzt auch noch gar nicht, wie es an diesem unteren Gericht, welches Gericht vor allem das jetzt betrifft und wie es dann da konkret weitergehen wird. Aber alle Expertinnen und Experten gehen stand jetzt davon aus, dass das Ganze eben definitiv so weit verzögert werden wird, dass es vor November nicht losgehen kann mit dem anderen Prozess. Und was dabei wichtig ist, ist eben, dass Donald Trump, sollte er zum Präsidenten gewählt werden, nach seiner Amtseinführung die Möglichkeit hätte, Verurteilungen auf Bundesebene zu begnadigen. Und das würde unter anderem diesen Prozess in Washington auch betreffen. Die Prozesse in New York, wo er ja schon verurteilt wurde wegen der Schweigegeldzahlungen, und in Georgia, die sind auf Bundesstaatenebene, die wären also da außen vor.
Also nur um es nochmal ganz konkret zu haben, er könnte sich selbst begnadigen, ja?
In 2 von 4 Prozessen tatsächlich schon, in denen auf Bundesebene, da könnte er sich selbst begnadigen, genau.
Isabel Karas aus dem ARD-Studio Washington zum Prozess um Donald Trumps Immunität, live in der SR-Info-Bilanz am Abend. Jetzt um 17:45 weitere Meldungen des Tages von Peter Weizmann.
Das Bezahlmodell des US-Medienkonzerns Meta verstößt aus Sicht der EU-Kommission gegen geltendes Recht. Die Kommission begründet das damit, dass das Unternehmen die Nutzer vor die Wahl stelle, entweder für die Nutzung zu bezahlen oder der Verarbeitung personenbezogener Daten zuzustimmen. Zu Meta gehören unter anderem die Plattformen Facebook und Instagram sowie der Messenger-Dienst WhatsApp. Die EU-Kommission sieht den freien Wettbewerb in Gefahr, da Meta durch seine Größe und Marktmacht auf größere Datenmengen zugreifen könne als die Konkurrenz. Im 2. sogenannten Yeboah-Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz hat die Bundesanwaltschaft eine Haftstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten gefordert. Der damals 22-jährige Peter S.T. habe den Täter Peter S. darin bestärkt, 1991 den tödlichen Brandanschlag in Saarlouis zu begehen. Das Plädoyer der Verteidigung ist für morgen geplant. Peter S. wurde im vergangenen Oktober zu einer Jugendstrafe von mehreren Jahren verurteilt, die noch nicht rechtskräftig ist. Im Saarland sind im Zuge der Grundsteuerreform inzwischen fast alle Grundstücke neu bewertet worden. Nach Angaben des Finanzministeriums lag die Zahl Ende Juni bei rund 96%. Auf Grundlage dieser Daten können die Kommunen nun daran gehen, die neuen Hebesätze festzulegen. Dadurch entscheidet sich, wie viel Grundsteuer Eigentümer ab dem kommenden Jahr zahlen müssen. Tennisprofi Jan-Lennard Struff steht beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon in der 2. Runde. Der 34-Jährige setzte sich in 4 Sätzen gegen den Ungarn Fabian Marochan durch. Sein nächster Gegner steht noch nicht fest. Morgen bestreiten Alexander Zverev und die frühere Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber ihre Auftaktspiele.
Erst hat der AfD-Politiker Björn Höcke eine verbotene SA-Losung in Merseburg skandiert, dann noch einmal in abgewandelter Form in Gera. Für beide Vorfälle stand er nun schon vor Gericht. 2-mal hat der ehemalige Geschichtslehrer sich darauf berufen, dass er nicht wusste, was er da ruft. 2-mal hat der Richter ihm das nicht abgenommen. Heute ist das 2. Urteil am Landgericht Halle gefallen. Theo Lies berichtet.
Für die 5. Strafkammer des Hallischen Landgerichts stand nach 3 Verhandlungstagen fest, auch in diesem Prozess sieht sie die Schuld von Björn Höcke als erwiesen. Dem AfD-Politiker wurde vorgeworfen, erneut und diesmal mit Vorsatz eine Losung mit nationalsozialistischem Hintergrund benutzt zu haben. Dafür verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 130 Euro. In seiner Begründung verwies das Gericht auf die Höcke-Strategie, die Grenzen des Machbaren auszuloten und bewusst mit solchen Sprüchen und Symbolen zu spielen, um sie wieder salonfähig zu machen. Da müsse ein Riegel vorgeschoben werden, begründete Richter Jan Stengel sein Urteil. Mit dem Schuldspruch blieb das Gericht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die forderte 8 Monate Haft, auf Bewährung ausgesetzt, sowie eine Geldstrafe von 10.000 Euro. Zudem sollte für Höcke auch das Recht auf öffentliche Ämter für 2 Jahre ausgesetzt werden. Höcke bezeichnete sich als unschuldig und spricht selbst von einem politisch motivierten Fehlurteil. Die Verteidigung forderte deshalb einen Freispruch. Bereits im Mai ist Björn Höcke wegen des gleichen Vorwurfs vom selben Richter zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt worden. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Und noch ein Urteil ist heute gesprochen worden, das der AfD nicht gefallen dürfte. Das Verwaltungsgericht München hat eine Klage des Bayerischen AfD-Landesverbands zurückgewiesen. Die Partei hatte sich vor Gericht dagegen gewehrt, dass der Verfassungsschutz die Bayerische AfD beobachtet. Die Richter haben heute entschieden, die Verfassungsschützer dürfen beobachten. Es gebe tatsächlich Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der AfD. Julia Kammler hat sich den Prozess angeschaut.
Mehr als 50 Aktenordner, tausende Seiten voller Belege vom Verfassungsschutz und 3 Verhandlungstage. Danach waren die Richter am Verwaltungsgericht München überzeugt, eine Beobachtung der AfD durch den Bayerischen Verfassungsschutz ist verhältnismäßig. Gerichtssprecher Matthias Prinzler:
Äußerungen von Vertretern der AfD lassen erkennen, dass ein Bedrohungs- und Schreckensszenario im Hinblick auf Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen muslimischen Glaubens aufgebaut werden soll.
Posts auf Social Media und Äußerungen auf Veranstaltungen, die Geflüchtete als Invasoren oder pauschal als nicht integrierbar bezeichnen, sind Beispiele dafür. Konkret ein Post auf Facebook. Der Kreisverband Eichach-Friedberg veröffentlichte ein Foto von einem überfüllten Flüchtlingsboot. Invasorentaxi steht darunter. Oder eine Collage. 2 schwarze junge Menschen halten darauf den deutschen Pass in die Kamera. Wir sind Deutsche steht über dem Bild. Darunter zu sehen 2 Löwen mit der Aufschrift Wir sind Vegetarier. Man könne hier nicht mehr von verbalen Entgleisungen Einzelner sprechen, so die Richter. Genau darauf hatte sich die AfD berufen. Gerichtssprecher Prinzler:
Die von der AfD vorgebrachten Distanzierungen von den Äußerungen, beispielsweise durch Parteiordnungsmaßnahmen oder auch durch die Parteiaustritte der handelnden Personen, haben unsere Kammer nicht zu überzeugen vermocht.
Ich kann nur weiterhin betonen, also sofern wir Kenntnis über irgendeinen Vorfall erhalten, können wir uns die Sache annehmen und gegebenenfalls Schritte einleiten. Allerdings ist es nicht der Partei im Gesamten zuzurechnen, wenn jetzt ein Vertreter, ein Gemeinderat aus Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer irgendwelche Aussagen tätigt. Das muss nicht im Sinne der Partei sein und das weisen wir von uns.
Sagt dagegen Tobias Teich, stellvertretender Landesvorsitzender der Bayern-AfD, kurz nach der Urteilsverkündung und kündigt an, in Berufung gehen zu wollen. Teich sieht die AfD durch die Beobachtung durch den Verfassungsschutz in ihrer Arbeit als Opposition geschädigt, spricht von Repression. Dass, wie vom Gericht angenommen, Teile der AfD auch zwischen Passdeutschen und ethnisch-biologisch Deutschen unterscheiden, kann er, wie er sagt, nur mit einem Lächeln von sich weisen.
Bitte schauen Sie sich unsere Mandatsträger an, schauen Sie sich unsere Mitglieder an. Wir haben Migrationshintergründe von vorne bis hinten. Das ist ein dermaßen absurder Vorwurf.
Die bayerische Staatsregierung hingegen begrüßt die Entscheidung des Gerichts. Die AfD sei eine große Gefahr für unser Land, schreibt CSU-Fraktionschef Klaus Holleczek dem WR. Für Florian Streibel, Fraktionschef der Freien Wähler, habe sich mit dem Urteil die unabhängige Justiz unter Beweis gestellt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann stellt klar:
Der Verfassungsschutz arbeitet an dem Thema ja schon konsequent und das bedeutet, dass er jetzt seine Beobachtungsaufgabe weiter wahrnehmen kann und dass er das natürlich im gebotenen Umfang notfalls auch weiter ausweitet.
Der Verfassungsschutz selbst hat bereits während des Prozesses anklingen lassen, künftig auch nachrichtendienstliche Mittel bei der Beobachtung einsetzen zu wollen, also zum Beispiel Abhören von Telefonen, Observationen oder V-Leute. Die Fraktionschefin der Bayerischen Grünen, Katharina Schulze, fordert nach dem Urteil die sofortige Prüfung eines AfD-Verbots. Und der bayerische SPD-Landesvorsitzende Florian von Brunn warnt, man dürfe nicht verharmlosen und normalisieren, sondern müsse den, Zitat, neuen Nazis die Grenzen mit der ganzen Härte des Rechtsstaats aufzeigen.
Letzte Woche hat ein Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel für Aufruhr gesorgt. Danach plane die Deutsche Bahn, angesichts von Geldknappheit einige Fernverkehrsverbindungen einzustellen. Die Empörung war groß, die Bahn dementierte umgehend, die veröffentlichte Liste sei nur ein Szenario gewesen. Für den Fahrplan 2025 seien ganz bestimmt keine solchen Kürzungen geplant. Aber der Tenor der öffentlichen Debatte war klar: Die Bahn muss ihr Angebot doch verbessern und ganz bestimmt nicht verschlechtern. Das hat heute auch die Monopolkommission nochmal betont. Die Politik sei stärker gefragt. Johannes Frevel berichtet.
Klare politische Vorgaben für die bundeseigene Deutsche Bahn und die gemeinwohlorientierte Netztochter Infrago. Die Monopolkommission hat die Bundespolitik dazu aufgefordert, Entscheidungen zu treffen, wie es mit der Bahn weitergehen soll. Bisher lege das Bahnmanagement seine Ziele maßgeblich nach Unternehmensinteressen fest, kritisiert die Monopolkommission ein aus ihrer Sicht regulatorisches Defizit. Die Bahn müsse sich künftig vor allem an diesen Zielen orientieren, empfiehlt Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission.
Also wir müssen hier eine konsequente Orientierung am Kundenwohl haben. Genaue Zielvorgaben, kurzfristig sollten die Managementboni auf Pünktlichkeit ausgerichtet werden. Wir haben den Eindruck, die Diskussion geht dahin, das begrüßen wir sehr. Und in einem nächsten Schritt muss es bei den langfristigen Boni darum gehen, dass die jetzt sehr, sehr wichtigen Ausbaupläne erreicht werden, die Zeit- und Kostenpläne im Lot bleiben. Und was wir vor allem möchten, dass die Politik steuernd eingreift und auch Entscheidungen trifft.
Kommissionsmitglied Pamela Knopp rückt Doppelstrukturen bei der Bahn. Die ehemaligen Bahnbereiche Station und Service sowie Infrastruktur wurden seit Jahresbeginn in der gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft InfraGo zusammengelegt. Sie soll das Netz wettbewerbsneutral betreiben, doch das funktioniere nicht gut.
Trotzdem gibt es nach wie vor in der Bahn einen Konzernvorstand Infrastruktur. Gleichzeitig haben wir aber in der InfraGo einen eigenständigen Vorstand der InfraGo AG. Genau die gleiche Verantwortung auf zwei Ebenen. Und das wäre eigentlich der ideale Ansatzpunkt, hier die personelle Entflechtung voranzutreiben.
Insgesamt zeigt sich die Monopolkommission mit der bisherigen Art der Trennung von Netz und Betrieb unter dem Dach der Deutschen Bahn unzufrieden. Eine vollständige Entflechtung wäre der bessere Weg gewesen, begründet Kommissionschef Kühling. Nach wie vor gäbe es große Probleme, etwa Echtzeitdaten über Züge im Schienennetz zu bekommen, mit denen Wettbewerber etwas anfangen können.
Dieses Beispiel, es ist nicht so, dass das abgefrühstückt ist. Es streitet sich immer noch unser Bundeskartellamt, eine Bundesbehörde, mit einem Staatsunternehmen über die Ausgestaltung der Details. Und dieser Streit wird wahrscheinlich noch jahrelang weitergehen. Ich bin gespannt, ob wir es auch noch durch alle Gerichte treiben werden. Und das hätten wir alles nicht, wenn wir ein neutrales Infrastrukturunternehmen hätten, was einfach sagt, ihr rückt alle Daten raus, sonst kommt ihr in unser Netz nicht rein.
Die Kernforderung der Monopolkommission, der Gesetzgeber müsse künftig stärkere Steuerungsvorgaben machen und ein Leitbild entwickeln, um die Bahn an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten.
Bei der Bahn könnte es besser laufen. Vorschläge dafür hat heute die Monopolkommission vorgelegt. Von Piacenza nach Turin, das war heute die Strecke der dritten Etappe der Tour de France. 229 Kilometer lang, aber dafür beinahe brettflach mit einem Massensprint gegen Schluss. Holger Gerska.
Es ist ein ganz besonderer Moment in der Geschichte der Tour de France. Mit Binyam Girmay hat zum ersten Mal ein dunkelhäutiger Afrikaner eine Tour de France-Etappe gewonnen. Der Sprinter aus Eritrea war der Beste in diesem schnellen Finale in den Straßen von Turin, wartete am längsten mit dem Finish und hatte damit genau die richtige Taktik gewählt. Er gewann mit einer Radlänge Vorsprung vor dem routinierten Kolumbianer Fernando Gaviria. Bester Deutscher war Phil Bauhaus auf einem sehr guten sechsten Platz, während Pascal Ackermann im ersten Tour de France-Sprint seiner radsportlichen Karriere auf den 15. Platz fuhr. Nicht dabei in diesem Sprint war der große Favorit Jasper Philipsen. Der Belgier war 2 Kilometer vor dem Ziel gestürzt. Im gelben Trikot ist jetzt Richard Carapaz. Der Ecuadorianer, der Olympiasieger von 2020, war der Beste aus dem zeitgleichen Führungsquartett und trägt auf der 4. Etappe erstmals das gelbe Trikot.
Und bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer stehen auch heute wieder 2 Partien an. Später ab 21 Uhr treffen in Frankfurt Portugal und Slowenien aufeinander. Und jetzt gleich ab 18 Uhr in Düsseldorf heißt es 2 Nachbarn gegeneinander, Frankreich gegen Belgien. Mara Tellmann.
Frankreich gegen Belgien klingt nach Fußballklassiker, klingt nach Stars, klingt nach Titelfavoriten. Aber nicht bei dieser EM. Frankreich steht mit einer 2-Tore-Magerkost in der K.O.-Runde. Und auch Belgien hat sich nur durch eine vermeintlich leichte Vorrundengruppe gezittert. Beide brauchen in Düsseldorf also eine Leistungssteigerung fürs Weiterkommen. Erst zum 2. Mal überhaupt spielt Portugal gegen Slowenien. Im März im Freundschaftsspiel siegte Außenseiter Slowenien. Jetzt ist aber Europameisterschaft und Portugal um Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo in Frankfurt klarer Favorit.
Zum Wetter im Saarland. Jetzt am Abend und in der Nacht ist es überwiegend klar und trocken. Morgen dann aber wieder viele dichte Wolken, dazu verbreitet Regen. Zeitweise kann es auch wieder kräftig regnen. Die Höchstwerte 15 Grad im Hochwald und 19 Grad an der Saar. Am Mittwoch wieder viele Wolken, dazu oft Schauer bei bis 19 Grad. Am Donnerstag immer noch bewölkt, aber eher selten Schauer. Bei dann wieder bis 22 Grad, also Tendenz wieder etwas aufwärts. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Sie können unsere Sendung nachhören, wenn Sie mögen, gleich im Podcast auf sr2.de. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen richtig schönen Abend. Tschüss.